Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Online-Kongress Spirituelles Geldbewusstsein. Hier erfahrt ihr, wie ihr Geld zu einer tragenden und unterstützenden und befreienden Kraft macht. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch. Er ist Arzt und er hat schon zahlreiche über 70 Bücher geschrieben. Er hilft den Menschen, über eine bewusste Lebensführung und eine bewusste Ernährung ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Herzlich willkommen, Rüdiger Dahlke. Freue mich riesig, dass du da bist.
Hallo, herzlich willkommen.
Ja, so schön, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Zeit und Weisheit mit unseren Kongressteilnehmern teilst. Sie werden es sehr zu schätzen wissen. Du bist ja ein sehr, sehr erfahrener Arzt, hast jahrzehntelange Erfahrung und du bist ein ganzheitlicher Arzt, du bist ein ungewöhnlicher Arzt, der weit über die ärztlichen Pflichten hinaus Verantwortung fühlt für die Menschen. Aber das Ganze hat eigentlich mit einer ziemlich wilden Jugend angefangen, was ich so mitgekriegt habe. Ich habe gehört, du warst ein Hippie. Und ist das richtig, dass du mit den Beatles zusammen in Rishikesh warst und davon von einem Guru gelernt hast? Magst du uns ein bisschen erzählen, wie waren die Anfänge deines Lebens und wie bist du zu dem Schluss gekommen, Arzt zu werden und dann vor allem dieser ganzheitliche Arzt? Das wäre schön, wenn du uns das ein bisschen darüber erzählen könntest.
Also ich komme einfach mal aus so einer gutbürgerlichen Familie. Großvater war auch schon Arzt. Und habe einfach einen guten Zeitpunkt für die Inkarnation ausgewählt, kommt mir vor. Da war einfach dann Hippie-Zeit. Und wir waren jung und es war so eine Aufbruchsstimmung. Wir hatten unsere Lied, Scott McKenzie, sang San Francisco, A New Generation with a new Explanation, genau. Und da war ja einfach so eine schöne Stimmung. Unsere Partys, das war einfach eine schöne, eine witzige, eine lustige Geschichte. Und das blieb eigentlich dann bewegt, kamen dann die 68er dazu, war ich noch in der Schule, aber fuhren wir schon nach München, haben schon mitdemonstriert und so weiter. Also da war schon einiges los. Oder man könnte auch umgekehrt sagen, es erstaunt mich, wie wenig jetzt los ist, wie wenig Jugendliche jetzt auf die Straße gehen. Jetzt geht es um deren Zukunft. Ich bin ja manchmal ganz froh, wenn ich so diese Zeugen Coronas da in unserer Obrigkeit sehe und höre vor allen Dingen, dass ich ja 69 bin und mein Leben gelebt habe. Ich hätte nie gedacht, sowas nochmal zu erleben. Also, dass man einfach mit so schwachsinnigen Argumenten das Grundsystem aushebelt. Für einen Arzt ist es ja lächerlich, was da passiert. Aber naja, oder als traurig ist es auch. Eigentlich habe ich auch Mitgefühl mit der Obrigkeit, muss man sagen. Die kommen auch irgendwann mal ans Ende ihres Lebens, müssen zurückschauen. Da muss ja entsetzlich sein, in der Rolle von Frau Merkel zurückzuschauen auf das Leben, was sie politisch geboten hat und auch den Deutschen geboten hat.
Ja. Also ihr wart als Jugendliche eigentlich viel wilder und auch, ihr hattet gar nicht so diese Angst vor Obrigkeiten und ihr seid auf die Straße gegangen, ihr habt ein wildes, freies Leben geführt. Warst du in Rishikesh mit den Beatles?
Nein.
Nein.
Also, es war so, dass die Beatles dann, George Harrison voran, die gingen zu Maharishi nach Rishikesh.
Ja.
Da wir Beatles-Fans waren, haben wir auch mit der transzendentalen Meditation angefangen und uns Maharishi Yogi als Guru gewählt. Aber ich habe schon mit 11 angefangen. Ich hatte einen Großvater, der hatte schon Bücher über Meditation, ja. Yoga und so weiter. Da habe ich schon mal aus einem Buch, Desmond Dunne, das hieß Yogismus für westliche Menschen, habe ich schon angefangen zu meditieren. Und dann war das natürlich naheliegend. Die Hippie-Zeit war ja, und die ganze Hippie-Bewegung war ja mehr auch von spirituellen Gedanken getragen. Der Joint war mehr so ein Kalumet, eine Friedenspfeife, die da rumging. Und ich habe da gar nicht viel mitgeraucht, ehrlich gesagt, weil ich habe Nikotin noch nie gemocht. Ja. Und mein Hirn auch immer gern klar gehabt. Also ich war gar nicht so dafür, das zu bekiffen. Manchmal zu Musik hören war es ganz schön, Pink Floyd, The Wall. Bekifft schon anders noch als unbekifft sozusagen. Mhm. Aber wir hatten viele Popkonzerte und rückwirkend hat es auch ein bisschen was, wenn The Who ihre ganzen Instrumente zertrümmert haben. Das hat uns irgendwie angemacht, weil wir in so einer aufgeräumten, ordentlichen Wirtschaftswunder-Geschichte aufgewachsen sind. Ja. Und ja, natürlich, also es war auch politisierend, wie dann so ein Polizist den Benno Ohnesorg da erschossen hat, dann war natürlich irgendwie auch diese Studentenbewegung plötzlich eine sehr, ja, für uns machtvolle Geschichte, Rudi Dutschke und so weiter. Ich habe das so über das evangelische Studentenwerk in Felix kennengelernt, da stammte auch Rudi Dutschke her. Aber die Beatles waren jetzt lang vor uns in Rishikesh sozusagen.
Alles klar. Aber
ich habe immerhin mal erlebt im Star Club, es hat sich zufällig ergeben, es war eigentlich ein Bordell, durfte ich gar nicht so richtig hin, aber in Hamburg war das so. Ich hatte so, ohne mein direktes Dazutun, eigentlich so eine Tendenz an so Punkten und Zeiten, Stellen zu sein, wo was passierte, ehrlich gesagt. Das habe ich bis heute noch, wenn ich bei einer Supervision ins Zimmer reinkomme, wo die gerade Psychotherapie üben, komme ich gerade rechtzeitig, wenn der Fehler passiert. Ich habe schnell die Fehler in einem Buch gefunden und die Besonderheiten sozusagen im positiven wie im negativen Sinne. Und ich habe auch einfach dann Leute kennenlernen dürfen, zufällig über die Friedensuniversität, wo ich wie die Jungfrau zum Kinde kam. Also kenne ich dann eben Willem de Klerk oder Gorbatschow. Also kennen ist übertrieben, aber habt ihr mal mit im Seminar erlebt.
Und also richtig live erlebt, von Person zu Person. Ja, also du hast...
Ja, so Entschuldigung. Robert McNamara, den fand ich entsetzlich während des Vietnamkrieges. Ich habe ihn mal als sehr alten Mann persönlich erlebt, auch bei der Friedensuniversität.
Das ist dann oft was ganz anderes, wenn man die Leute dann plötzlich persönlich erlebt, ja.
Ja, also von daher, ich habe auch mal Krishnamurti kurz erlebt, was damals mich gar nicht so irgendwie aufgewirbelt hat, aber so rückwirkend ist das irgendwie eine ganz schöne Erfahrung. Und war eben ganz relativ am Anfang mit Maharishi da unterwegs bei der transzendentalen Meditation. Insofern kann ich das schon so sagen, dass wenn ich so zurückschaue auf die 69 Jahre, sagen wir mal 67 davon erinnere ich halbwegs, war es irgendwie eine spannende Zeit und bin ich auch sehr dankbar. Ich möchte nicht zu einer anderen Zeit geboren worden sein. Ich hätte gern Kitesurfen gemacht, gern gesurft. Und dafür war ich ein bisschen zu spät. Das hat mich mal ein bisschen, habe ich bedauert. Aber ich habe auch keine Lust mehr gehabt, dann irgendwie unfit da noch einzusteigen. Insofern bin ich froh und einverstanden mit dem. Ich meine, also, ich hätte Medizin studiert, wenn ich gewusst hätte, wie das alles rauskommt und so weiter. Aber ich bin doch jetzt froh, dass ich studiert habe in dem Sinne. Ich hätte auch nicht wollen, dass sich meine Eltern scheiden lassen, wie ich 8 war. Aber so rückwirkend betrachtet bin ich ja froh, dass sie es gemacht haben. Dann kam noch durch den zweiten Vater viel Unfug in mein Leben oder Dinge, die ich mochte, auch zum Beispiel Sport. Und ich wäre wahrscheinlich auch nie so ein Skifahrer geworden ohne den. Ich musste ja dann als Kind, so eine Mischung aus Hamburg und Berlin, mich in Bayern im Dorf auch noch, das kannte ich nicht, Dorfleben und dann auch Bayerisches, beweisen und das ging. Beim Fußball haben sie mich nicht mitspielen lassen, weil ich Flüchtlingskind war und Saupreuß. Aber im Skifahren...
Du warst ein Flüchtlingskind?
Ja, ich bin in Ostberlin geboren. Aha. Also auch ein Ossi, aber sehr früh im Kinderwagen noch geflohen worden sozusagen. Ist
geflohen worden.
Ich wäre sicher abgehauen in so einem System. Ja? Also wäre ich sicher nicht. Ja.
Hattet ihr als Jugendliche eigentlich keine Angst, als wenn ihr da demonstriert habt? Also irgendwie Sorge, dass das Konsequenzen haben könnte auf euer Leben?
Das war am Anfang eher so fast ein Spaß.
Wir waren halt Spaß und man war ganz unbedacht eigentlich.
Die Sprüche waren nett. Stell dir vor, es ist Krieg, niemand geht hin. Und so, make love not war. Das war eigentlich eine witzige Sache. Wie der Benno Ohnesorg dann erschossen wurde von diesen Bullen, die wir damals gesagt haben, da war es irgendwie plötzlich eine andere Energie da drin.
Ja.
Und hatte das auch was Gefährlicheres. Aber andererseits bin ich auch so erzogen worden. Also, obwohl mein zweiter Vater Bundeswehroffizier war, sogar im Generalstab, bin ich trotzdem in den Ostblock für Amnesty International gereist und habe da Geld drüber geschmuggelt. Das war, haben wir so ein bisschen James Bond gespielt. Vielleicht uns gar nicht so im Bewusstsein, was da alles hätte passieren können. Ja. Aber es war einfach eine Zeit, die das so mit sich brachte. Andererseits waren wir relativ harmlos. Also diese Pilzköpfe, das waren ja ordentliche Frisuren, dass unsere Eltern schon so ein Theater gemacht haben, dass da alles in der Gosse landet und so. Das war ja auch ganz schön. Für uns war es einfach zu pubertieren. Du hast dir die Haare wachsen lassen und hast ab und zu mal widersprochen und schon gab es einen heillosen Krach. Dann wurde ich rausgeworfen von zu Hause und dann hattest du die mal los, war auch ganz nett.
Also du bist rausgeworfen worden von zu Hause?
Mein Stiefvater mehrfach, ja.
Wie kam das denn dann, dass du dann plötzlich diese gutbürgerliche Karriere eines Arztes eingeschlagen hast?
Das verdanke ich eigentlich einem einem evangelischen Studentenpfarrer, Friedrich Ehrers, der war auch bei der Amnesty-Gruppe dabei, der war für mein Leben wichtiger, als er vielleicht bewusst ist. Der hat dann irgendwann zu mir gesagt, du brauchst auch nicht dauernd sagen, dass du nicht Arzt und nicht Theologe werden willst. Das musst du ja nicht werden. Und da fiel mir so auf, das war die Erwartung meiner Familie. So ein Albert Schweitzer wollten die aus uns allen vier Kindern machen. Hat bei niemandem so geklappt. Aber das war eben Medizin studieren, Theologie studieren und mit Musik ein, wie soll man sagen, dem Humanismus verpflichtetes Leben zu führen.
Und letztendlich hast du das ja auch getan. Ne? Letztendlich bist du dann diesen Weg ja doch gegangen auf deine ganz eigene Weise.
Ja, ich habe dann sogar auch mal, wie ich schon fast fertig war mit dem Medizinstudium, da hätte ich dann doch zur Bundeswehr gemusst. Ich habe ja so politisch verweigert. Ich war nie dort, aber ich habe so gesagt, eben Reichswehr, Wehrmacht, Bundeswehr, ihr habt euch nie gewehrt, da mache ich nicht mit bei euren Angriffskriegen. Und das war natürlich dann nicht sehr populär. Oder mit Einstein argumentiert, habe gesagt, Einstein hat gesagt, wenn der Mensch als Soldat gedacht gewesen wäre, dann wäre es nie zur Entwicklung eines Großhirns gekommen, es hätte das Rückenmark genügt. Ich habe ein Großhirn, ich bin ungeeignet. Und das war halt ein bisschen mit so einem Vater im General, also Stiefvater im Generalstab, auch wieder provozierend und provokant. Aber im Endeffekt, durch diesen Friedrich habe ich dann irgendwie, der hat mir da auch dazu verholfen, mal drüber nachgedacht, warum erzähle ich eigentlich jedem, dass ich nicht Arzt und Theologe genau. werden will. Und dann bin ich so draufgekommen, eigentlich, weil ich das eigentlich will. Ich möchte gern Arzt werden. Dass ich dann später, um nicht doch noch eingezogen zur Bundeswehr zu werden, auch noch Theologie studiert habe, habe ich auch nie bereut. Ich habe es dann fertig studiert. Und es hat mir auch das Evangelische nicht so viel gegeben, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe da mehr bei den Katholiken zugehört. Aber im Endeffekt, rückwirkend betrachtet, auch mit dieser Philosophie der Schicksalsgesetze, hat es ja schon gepasst, bin ich heute auch gern, oder schaue ich gern auf dieses Leben zurück. Von der Medizin her, von diesen guten 40 Arztjahren, ist es natürlich auch sehr schön. Ich habe ja sehr viele Patienten, die ich gar nie gesehen habe, ja, die einfach aus Büchern heraus Impulse bekommen haben. Wenn ich heute so eine Vortragsreise mache, was ja jetzt nicht mehr darf, aber wenn es mal wieder erlaubt wird, die Grundrechte zurückkommen, könnte ja sein, Österreich sehe ich da durchaus Hoffnung, für die Deutschen hoffe ich auch, dann, das ist ja für mich wie so ein Erntedankefest. Dabei danken sich Leute bei mir, die ich gar nie erlebt habe, weil die damals mit Krankheit als Symbol ihr Krankheitsbild durchschaut haben oder mit Peace Food ihre Ernährung umgestellt haben, mit den Spielregeln des Lebens, mit Schicksalsgesetz ihrem Leben eine Basis gegeben haben. Ja. Und ja, das ist, und letztes Jahr war ich mal ganz kurz in Brasilien zu so einem großen Kongress, selbst da sind die so verbreitet und das passiert mir ganz viel. Die sind in 28 Sprachen, das heißt sicher 50 Ländern. Also das ist ja schon irgendwie für einen Arzt sehr schön.
Ja.
Wenn du anerkennst und dann kriegst auch jetzt viel, also wenn ich da kritisch bin mit den Zeugen Coronas, dann kriege ich auch viel Wut ab von Leuten, die sich das gar nicht denken trauen, dass es so daneben laufen könnte.
Ja. Ja, also was ich so raushöre, du bist sehr früh in deinem Leben schon jedenfalls zum Meditieren gekommen. Das Ganze war immer gemischt mit einem politischen Aktivismus. Du bist ja auch heute sehr mutig, du sagst deine Meinung als Arzt sehr, sehr klar und deutlich. Das ist sehr erfrischend, finde ich das. Und dann bist du zum Arzt gekommen und hast auch noch Theologie studiert. Du bist vielfach rausgeworfen.
Das war ich überhaupt nicht politisch. Das kam dann durch die Hippie-Zeit und die 68er-Zeit, die danach kam. Ja. Und ich habe nicht Theologie fertig studiert, sondern ein paar Semester. Mhm. Und ich habe auch ein paar Semester Psychologie studiert. Das war damals ja alles noch wirklich sehr entspannt und sehr schön. Wenn ich das geschulte System heute sehe, heute kannst du noch eine Sache studieren. Und das ist alles mit Stundenplänen voll gehagelt. Ja. Es war für uns nicht so. Wir sind ein bisschen früher in die Semesterferien gefahren und so gereist und ein bisschen später zurückgekommen. Das ging alles und es war, ja, ich habe es am Ende dann so gemerkt, wie dann plötzlich die mündlichen Prüfungen umgestellt wurden in so Multiple-Choice-Geschichten und plötzlich das, wie hieß es bei Medizinalassistentenzeit, zum PJ erklärt wurde, wo du auch in so einem Schulsystem plötzlich drin warst und kein Geld mehr kriegtest. Und ich habe gerade das Ende da erwischt. Ich habe noch anders gesagt, gerade die ganz lockere, schöne Zeit des Studiums gehabt, war in München. Das war wirklich schön und kurz auch noch in den USA. Das war erst recht schön.
Ja, also Das Thema unseres Kongresses ist ja Spiritualität und Geldbewusstsein. Und du bist ja, hast es ja selber gerade erzählt, dass du mehrfach sogar von zu Hause rausgeschmissen wurdest. Und dann hast du doch noch eine sehr erhebliche Karriere aufgebaut. Du bist, wie du selber schon gesagt hast, unglaublich bekannt inzwischen. Du bist auch im Internet schon sehr verbreitet und hast so viele Bücher geschrieben, bist im Grunde weltweit bekannt. Und bist ja auch sehr wohlhabend geworden. Und das ist ja auch die Kernfrage dieses Kongresses. Wie geht denn Spiritualität, Emotionalität, gesunder Menschenverstand, Freiheitsdenken, du bist ja auch ein absoluter Freidenker, mit Wohlstand zusammen? Erzähl das mal aus deiner eigenen Erfahrung. Wie hast du das zusammengebracht? Was ist der Schlüssel? Was ist das Geheimnis?
Ich glaube, ich habe immer das gemacht, was mir Freude gemacht hat. Mir hat es auch mal ein ganz wichtiger spiritueller Lehrer gesagt, wo ich so eine Beförderung abgelehnt habe und der das gar nicht verstanden hat und ich mich danach einfach nicht fühlte, mich so zu nennen. Und dann zum Schluss hat er auch gesagt, wo die Freude nicht ist, ist nicht dein Weg. Und das ist für mich was ganz Wichtiges gewesen. Ich habe gemacht, was mir Freude macht. Mhm. Und wo das nicht der Fall war, habe ich das auch sein lassen. Deswegen bin ich Bundeswehr hätte mir keine Freude gemacht, ehrlich gesagt. Mhm. Und mir hätte auch die Schulmedizin in der Form, wie ich sie damals kennenlernte, auf Dauer keine Freude gemacht. Mhm. Deswegen habe ich mich da relativ rasch abseilen können. Ich habe natürlich auch eine ganze Menge Vorteile gehabt. Ich war jetzt nicht schon, ich hatte eine Freundin, aber ich war nicht verheiratet, waren keine Kinder sozusagen, deren Willen ich jetzt ganz früh hätte da sozusagen mich niederlassen müssen. Mhm. Ich habe nach dem Klinikjahr, was ich da gemacht habe, habe ich einfach gemerkt, das ist nicht meins und bin mal ein Jahr auf Weltreise gegangen. Das war damals möglich. Zeit nach Indien, eigentlich in jedem Kontinent. Das war wirklich schön und irgendwie auch befreiend. Und habe dann allerdings immer wieder doch eigentlich gefunden, wie beim Arzt sein, ich wollte das eigentlich werden. Ich habe das Fasten auch in Indien zuerst erlebt, aber dann doch gemerkt, wir haben ja eine christliche Fastentradition. Mhm. Und heute, glaube ich, gehöre ich ja zu den wenigen Menschen, die sagen, ich bin Christ. Und ich will das auch gern und ich kann das auch gut verteidigen. Und ich finde das eigentlich, Neue Testament, eine wunderbare heilige Schrift und eine wunderbare Religion, die so eine Rückbindung ermöglicht. Ich bin jetzt aus dem evangelischen Club ausgetreten, und schon lange, ganz am Anfang schon. Und bin eigentlich katholisch sozialisiert, weil das bayerische Dorf, da war meine Schwester und ich waren die einzigen evangelischen. Oder wir vier Kinder dann später.
Also du nimmst das Spirituelle ja vollkommen mit in deine Arbeit. Und was ich so raushöre, deine Arbeit würde dir keinen Spaß machen, wenn du es nicht ganzheitlich inklusive Spiritualität sehen würdest. Und was ja bei dir...
Das ist ein Problem mit meinem Reichtum. Das kommt so zustande, dass die Leute denken, okay, schreibt irgendein Journalist, der hat 5 Millionen Bücher verkauft. So im deutschsprachigen Raum ungefähr vielleicht. Das weiß ich gar nicht genau, kann man auch nicht rausfinden genau. Und die denken, ah, jedes kostet 20 Euro und dann 5 Millionen mal 20 und kommen auf unglaubliche Zahlen. Also ich habe immer gut Geld verdient, viel Geld verdient, weil einfach so viele Bücher verkauft worden sind. Aber ich habe da nie 20 Euro bekommen, sondern 1,40 oder 1,50. Was immer noch, also Kleinvieh macht ja einen Haufen Mist oder die Walfischmethode. Ja, also der frisst ja auch nur Protozoen, also ganz kleinen Plankton. Ja. Das ist ein riesen Blauwal. Also ich habe da man gar gebaut. Ich bin jetzt gar nicht jemand, der so gut, leicht Geld ausgeben kann. Ja. Meine Partnerin auch nicht. Also ich bin so erzogen, ja, wir Kinder haben das so genannt, Evangelo Sociale Humano. Also der Stiefvater hat mir schon vor meinem 18. Lebensjahr ein Sportauto geschenkt, ein MG, weil er das gerne wollte. Das habe ich nicht einmal angefasst, da bin ich nicht einmal eingestiegen. Das ging einfach mit meinem Weltbild gar nicht. Ja. Und klar, ich habe das, was ich so erschrieben habe und erredet habe, das ist eine ganze Menge erst in das Heilkundezentrum in Johanneskirchen gesteckt, was jetzt meine erste Frau Margit, der ich ja noch sehr verbunden bin in der Arbeit, weiterführt, wo auch unsere Tochter Naomi mit ihr lebt. Und das den größeren Teil noch in dieses Tamanga, dieses Heilungsbiotop in der Südsteiermark. Ja. Aber da geht es jetzt um eine einstellige Millionen Summe, das ist ein Haufen Geld, gar keine Frage. Und ich habe davor viel Geld gespendet und so weiter für Projekte, die mir gefallen haben, für die ich irgendwie auch gebrannt habe, ohne zu verbrennen. Und jetzt habe ich das Wesentliche hier reingesteckt und habe so meinen Traum von einem Seminarzentrum gebaut. Ja, für Seminare, wie ich mir das vorstelle, ideal zum Fasten, für Meditation, aber auch integrale Medizin, also meine Grundlagenseminare, aber auch für einzelne Gäste, die hier jetzt diesen pflanzlich vollwertigen Lebensstil erleben und lernen wollen. Einfach so die Idee, Gast sein auf der Erde. Und in Tamanga stecken wir jetzt einfach unsere ganze Energie rein. Die zeitliche Energie, aber auch die finanzielle Energie. Und im Winter leben wir in Zypern, ehrlich gesagt. Aha. Ich habe gern die Sonne und habe so viel Zeit für Skifahren trainieren in den Wintern verbraucht. Das habe ich gehabt für dieses Leben. Und ein paar Monate bin ich dann zum Schreiben. Früher war ich in Bali, jetzt bin ich in Zypern. Also wo viel Sonne ist, wo es sehr schön ist, wo ich einfach meine Schreibmeditation mache, die mache ich sehr gern. Ja. Und ich muss sagen, in Tamanga das Geld jetzt für Schwimmteiche, die mit Bakterien sozusagen stabilisiert sind, und für Häuser auf den richtigen Stellen, die aus Lärchenholz, was ideal ist, mit Lehmputz und so weiter gebaut sind, da hat mir das immer Spaß gemacht, das Geld dafür einzusetzen. In dem Wissen auch, ehrlich gesagt, ich habe die Steilvorlagen zu meinen Büchern, und Bücher machen dich ja nicht reich, Bestseller machen dich reich. Die Steilvorlagen zu den Bestsellern habe ich ja von meinen Leserinnen, im Wesentlichen Rinnen, muss ich auch sagen. Komm, ja, wenn ich 100-mal dieselbe Frage gestellt bekommen habe, dann habe ich ungefähr, glaube ich, ein Buch geschrieben dazu. Und das war dann oft ein Bestseller, weil es eine Frage war, die viele Menschen in kurzer Zeit beschäftigt hat. Ja, also jetzt bei Corona, das ist jetzt nicht schwer, da habe ich in 8 Tagen, 7 Nächten dieses Schutz vor Infektionen geschrieben, wo ich alles reingeschrieben habe, was ich aus diesen 40 Arztjahren weiß, was unser Abwehrsystem stärkt. Meine Tendenz wäre ja, statt den Krieg gegen die Viren, das sollen die Zeugen Coronas machen, sondern unser Immunsystem zu stärken.
Natürlich.
Ich nehme seit 40 Jahren an gar keiner Grippewelle teil. Ja. Und die Menschen hier in Tamanga um mich rum, die das schon länger so machen, pflanzlich vollwertig Peace Food leben, ja auch.
Ja, du bist also ein Gesundheitsarzt. Das ist so fantastisch. Du bist nicht der Arzt, der irgendwelche Krankheitssymptome heilt, sondern du bist der Arzt, der uns zeigt, wie wir einfach gesund leben. Aber das auch wieder im ganzheitlichen Sinne. Gesund und glücklich. Nein? Okay.
Kein Arzt heilt irgendjemand. Was wir machen können, ist Weichen stellen. Dass der eigene innere Arzt, diese innere Heilerin, wieder Oberwasser kriegt und den Menschen rausführt aus dieser Sackgasse. Und das habe ich relativ früh erkannt. Ich bin nicht ein Heiler. Ich kann Menschen Rat geben, Hinweise. Und die sind, glaube ich, im Laufe der Zeiten auch mehr weiser geworden.
Ja, auf jeden Fall.
Am Anfang. Ja. Und das ist wirklich auch was ganz Befriedigendes. Aber im Endeffekt, in dem Wissen, dass ich eigentlich meine Bücher diesen Fragen verdanke, die Bestseller, und dann aber auch das Geld den Käufern dieser Bücher. Das Geld habe ich wieder hier reingesteckt in Tamanga. Und ja, das sind ein paar Millionen natürlich. Aber das ist etwas, was übrigens auch so gar nicht verkäuflich wäre. Wer kann mit so einer Anlage was anfangen? Das ist egal für Menschen, die das erproben wollen. Aber wir fahren ein ganz kleines Auto.
Ja, also spannend. Du irgendwo verkörperst du noch ganz traditionelle Werte und gleichzeitig bist du so ein Freidenker. Das ist sehr, sehr interessant. Und was ich sehr spannend finde an deiner Methode, dass du Körperschmerzen, also körperliche Probleme, dass du die als Symbole siehst. Und jetzt möchte ich nochmal auf das Thema unseres Kongresses kommen. Du siehst das ja sehr ganzheitlich. Hast du oft festgestellt, mit welchen Problemen kommen denn die Patienten zu dir? Und hängen die auch mit Geld zusammen, mit Geldproblemen? Wirkt sich das auf die körperliche Gesundheit aus? Hast du da Erfahrungswerte gesammelt?
Natürlich. Ja? Also deswegen habe ich auch mal ein Taschenbuch geschrieben, Die Psychologie des Geldes. Ich weiß eben als Arzt, dass Menschen zwar nie mit Geld glücklich werden, aber viele unglücklich und sich auch schon viele umgebracht haben wegen Geld. Also überlegen wir mal, was bei dem Schwarzen Freitag 1929, wegen Finanzproblemen, wegen einer Weltwirtschaftskrise, die harmlos sein wird gegen das, was die Zeugen Coronas jetzt anrichten, mutwillig aufgrund keiner wissenschaftlichen Basis. Wenn man schaut, wie viele Menschen nach dem Schwarzen Freitag in Depressionen versunken sind und Selbstmord gemacht haben, dann kann man erst ermessen, was die heute anrichten, indem sie einfach inkompetenten Leuten zuhören, die einfach zahlen willkürlich, also wie dieser Drosten, dieser Entsetzliche. Millionen Tote. Ja, da lag er schon bei der Schweinegrippe komplett daneben. Nur will ich nicht auf Drosten oder Merkel projizieren, die können einem ja leid tun mit dem, was sie anrichten. Das muss grässlich sein für die, für ihre Seelen. Also Fakt ist nur, das ist ja doch eine überschaubar blöde Geschichte. Und ich habe ja schon, das Buch ist ja schon über 10 Jahre alt, gemerkt, ganz viele Menschen tun sich wirklich was an. Auch jetzt übrigens, ein Kollege aus Orlando in Florida teilt mir mit, sie haben in einem Monat so viel Selbstmorde wie sonst im ganzen Jahr. Und zwar keine Appellativen, so 10 Valium und ein bisschen Whisky, wo du immer wieder raus hervorkommst, sondern welche, wo sie den Tod bescheinigen müssen. Aus San Francisco, ein kalifornischer Kollege, der sagt, sie haben mehr jetzt im letzten Monat Selbstmorde gehabt als sonst im ganzen Jahr. Bitte, das ist das, was die mit ihrer Angst- und Panikmache zu verantworten haben. Deswegen brauchen die unser ganzes Mitgefühl.
Kommen denn auch Menschen zu dir mit ihren Geld- und Existenzproblemen und wie hilfst du ihnen? Wo setzt du an, dass du den Leuten da die schnellstmöglich da aus dieser Illusion wieder rausholst? Wie setzt du an, um diesen Menschen zu helfen?
Naja, wirklich nicht sehr finanzkompetent. Also da bin ich nämlich nicht wirklich fit. Ja. Also diesbezüglich bin ich immer froh um Hilfe von außen. Und ich habe auch schon sicherlich rein finanzmäßig dumme Dinge gemacht. Aber ich habe noch nie in meinem Leben eine Aktie gehabt und ich würde auch nie eine kaufen. Und ich rate auch jedem, keine Aktien zu kaufen. Aha. Weil man kann ja gar nicht mehr kontrollieren, was im Namen seines Geldes alles für Unrecht geschieht. Das habe ich mal sehr offensiv gesagt vor langer Zeit und habe ein paar sehr dankbare Klienten, sind ja gar keine Patienten, die haben nämlich dann tatsächlich, also 3 kenne ich persönlich, ihre Aktien wieder verkauft. Und kurz drauf rauschten die in den Keller. Da war diese erste Geldkrise. Also da haben wir echte Fans gewonnen. Vielleicht sind es auch mehr. Ich meine, die Geldthematik, die ist ja relativ einfach zu durchschauen, wenn du die Spielregeln des Lebens kennst. Diese Schicksalsgesetze habe ich in meinem Buch dazu geschrieben. Ja. Das Schattenprinzip ist das wichtigste Buch, was ich überhaupt geschrieben habe. Und die Lebensprinzipien, diese Spielregeln des Lebens, diese Archetypen des Lebens. Ja, wir haben Yin und Yang, weiblich und männlich. Die kannst du wieder aufspalten. Das Yin in Erdelement und Wasser und das Yang kannst du in Feuer und Luft. Das sind 4 Elemente. Die Elemente in 3 Stufen hast du 4 mal 3, 12 Lebensprinzipien, Urprinzipien, Archetypen.
Und die Schattenprinzipien?
Muss ich mal weitermachen. Ja? Wenn du das verstehst, die Schicksalsgesetze und die Urprinzipien, dann kannst du natürlich das Geld auch gut durchschauen. Also zum Beispiel hat Geld eine wunderbare Seite. Wenn ich jetzt als Autor einen Bücherschrank haben will, aber der Schreiner hat keine Lust auf meine Bücher, kriege ich ja keinen Bücherschrank. Dann müsste Tauschhandel, das ist aber mühsam. Aber durch das Geld ist das möglich. Also ich, beziehungsweise die Verlage verkaufen meine Bücher, ich kriege da Geld dafür. Der Schreiner macht Regale, ich brauche eins, fürs Geld kann ich das kaufen. Also Geld ist was Wunderbares zur Vermittlung. Des Austausch und des Handels. Heute benutzen aber viele Menschen Geld. Attack hat es immer so deutlich gesagt. Weit über 90% des Geldes, was um den Planeten rumdüst, ist Spekulationsgeld. Also da geht es um Machtausübung, nicht um Austausch von Waren. Und dann kommt eine ganz andere Lebensbühne da rein. Ja, das ist dann nicht mehr die 3. Austauschkontakt, sondern es ist dann die 8. Lebensbühne. Da geht es um Macht. Und da, wenn das dann in den Schatten kommt, ist ganz entsetzlich. Ich meine, solche Leute wie Soros oder so, Warren Buffett, die versuchen ja auch Geld loszuwerden, ehrlich gesagt. Ja, sie spenden immer. Bill Gates ist ja da der bekannteste Philanthrop. Der spendet Millionen Summen und bleibt immer der reichste Mann der Welt. Da merkt man schon, da stimmt ja irgendwas nicht. Weil wenn ich mir Millionen spenden würde, ist sehr schnell vorbei. Ne? Da kann ich 5 spenden und dann ist fertig. Okay. Also Bill Gates hat da irgendwas ganz anderes rausgefunden. Der benutzt Geld ganz anders. Ja, also das kann man ganz deutlich sehen, wieder Geld benutzt. Der Spiegel war mal richtig feindlich zu Bill Gates. Der hat 1996 Bill Gates als Monstrum bezeichnet, weil der die Kartellgesetze gebrochen hat, in USA, weltweit, und Millionen Strafen in Kauf genommen hat, um Milliarden zusammenzuraffen. So, da war der Spiegel, hat vom Monstrum geschrieben. Dann 2013 hat der Spiegel geschrieben von der Impfkampagne, die Bill Gates der WHO eingeredet hat, die dann in Indien junge Mädchen ohne deren Wissen, gegen deren Willen sterilisiert hat. Da hat die WHO zugegeben, dass 70% der Polio-Impfungen zu Kinderlähmung geführt haben. Also hat er ein enormes Elend verursacht mit seiner Kampagne. Aber 7 Jahre später und 2,5 Millionen US-Dollar verbürgt von Bill Gates an den Spiegel, und der Spiegel ist linientreu und überhaupt nicht mehr liberal. Tut mir heute im Herzen leid, dass ich an dieses Magazin mal Montage verschwendet habe. So einfach geht es. Bill Gates nutzt sein Geld, um Einfluss zu kriegen, um Macht auszuüben, um Meinung zu unterdrücken und andere zu fördern.
Was hat er letztendlich davon?
9 Minuten Zeit, in den Tagesthemen zu reden in Deutschland. Das ist verblüffend eigentlich, weil das ist ja unbezahlbar.
Also, ja, kannst du dich in die Seele von so einem Menschen hineinversetzen? Was hat so ein Mensch letztendlich davon? Ich möchte nämlich auf die Frage hinaus, Ethik und Umgang mit Geld, Ethik und materielle Werte. Also das ist ganz interessant, mal so in eine andere Person hineinzuschlüpfen. Was hat ein Mensch davon, wenn er seine Geldmacht immer weiter ausweitet?
Also in Bill Gates möchte ich jetzt nicht hineinschlüpfen, ehrlich gesagt. Aber der tut mir auch leid, ist ja auch eine arme Seele, mit seinem ganzen Geld und all dem, was er anrichtet. Also es muss entsetzlich sein, wenn ich doch versuche, mir vorzustellen, dass ich, auch wenn es nur Hunderte waren, aber es waren, glaube ich, Tausende von jungen indischen Mädchen, sterilisiert hat, umgebracht hat und dann immer noch so frech in die Kameras grinst. Das ist ja, muss ja ganz, ganz furchtbar sein. Also das ist ja wirklich ein satanisches Grinsen dann aus meiner Sicht, ne, wenn du so eine Geschichte hast. Und kann einem auch wieder nur leid tun. Und Ethik und Geld, das ist eine Geschichte, die, wenn das versucht wird, ja nie so gut funktioniert hat, aber ein bisschen schon. Es gibt ja diese Gemeinwirtschaftsunternehmen zum Beispiel. Ja, in Österreich Sonnenfuhr ist so ein Unternehmen, was ich sehr schätze, deren Tee trinken wir. Und also wir haben da mal gar viel eigenen Tee natürlich jetzt. Aber wenn ich den empfehle und so, wäre immer Sonnentor die erste Wahl, da kenne ich die Firma. Und da geht es jetzt nicht, den Chef kenne ich persönlich, da geht es nicht prima um Geld verdienen. Da geht es darum, wirklich gute Produkte zu machen mit Menschen, die das gern machen, die Pflanzen gern anbauen. In der Firma ist eine gute Stimmung, ich habe da schon mehrfach Vorträge gehalten. Also von daher, es gibt schon ein paar so Ansätze. Aber diese großen Konzerne, Aktiengesellschaften, da geht es einfach darum, um Geld verdienen. Und vielleicht mal generell zum Geld, dass man das ein bisschen besser versteht. Man muss sich einfach klar machen, es gibt kein herrenloses Geld auf dieser Welt. Es gibt nirgendwo Haufen von Geld, die niemandem gehören, wo man sich das nur nehmen muss. Das muss man als erstes mal kapieren, wenn man Geldprobleme hat. Das gibt's nicht. Herrenloses Geld gibt's nicht. Das heißt, wenn du Geld haben willst, musst du es immer jemandem wegnehmen. Oder den dazu bewegen, dass es dir, das wäre noch besser, gerne gibt. Das ist die einzige Möglichkeit. Also, das würde ich auch vorschlagen als einen ethisch vertretbaren Weg. Meine Arbeit würde ich so sehen. Also, ich habe eine Medizin, die ich verbreiten möchte, weil ich glaube, dass sie vielen Menschen helfen könnte. Ich weiß jetzt zum Beispiel durch eigene Erfahrungen, durch Bircher Benner, diesen großartigen Arzt vor 100 Jahren in der Schweiz, durch Dr. Hinhede, Mikkel Hinhede, auch vor 100 Jahren, die haben mit pflanzlich vollwertiger Kost unglaubliche Wunder gewirkt. Bei Bircher Benner ist niemand von diesen jungen Soldaten an spanischer Grippe gestorben, weil der mit Frischkost therapiert hat. Und der Mikkel Hinhede hat das ganze Land Dänemark mit pflanzlicher, damals war alles vollwertige Kost, vor der spanischen Grippe insofern bewahrt, als die Dänen keine Übersterblichkeit hatten. Also 1918 war Dänemark das einzige Land in Europa, wahrscheinlich auf der Welt, wo nicht mehr Menschen als sonst gestorben sind. weil der die Regierung beraten hat und letztlich unglaublich viel Elend dem dänischen Volk erspart hat. Die Lancet, damals schon die wichtigste Medizinzeitschrift, 100 Jahre später, heute immer noch, 102 Jahre später, hat es damals gewürdigt und anerkannt. Ob sie es heute noch täte, bei dieser Pressegleichschaltung, wage ich zu bezweifeln, ich weiß es nicht. Also ich habe etwas, was ich gern vertrete, weil von dem ich weiß, das kann ganz vielen Menschen helfen. Mhm. Und gerne eine wunderbare Frau, die produziert ein einziges Mittel mit noch einer anderen Frau zusammen. Amorex heißt das, das nehme ich selbst auch. Mhm. Das hat so die Grundstoffe, die brauche ich als Peacefood-Esser. Das richtige B12, Methylcobalamin, genug Vitamin D, dass ich eine Basis habe, so 2000 EE am Tag, internationale Einheiten. Die Vorstufen von Serotonin natürlich und die natürliche Vorstufe von Dopamin, also dem Wohlfühlhormon, dem Glückshormon. So, das ist kein anderes Mittel, nur das mit großer Hingabe und Begeisterung und kann davon gut sein und brauche gar kein schlechtes Gewissen haben. Ich kann das auch gut empfehlen, das ist ein naturheilkundliches Mittel, was mir so hilft, was so vielen schon geholfen hat, noch helfen kann, eine kleine rote Pille Amorex. Die braucht kein schlechtes Gewissen haben. Ich habe auch kein schlechtes Gewissen mit meinen Büchern, einfach weil Leserinnen und Leser kaufen das offensichtlich gern. Und davon kriege ich einen kleinen Teil, so knapp unter 10%, immer ab. Und die braucht kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn sie ein Medikament macht, was so viel Gutes bringt. So, jetzt, das Gute ist ja, ich muss gar nichts tun, noch dazu. Verlage drucken das dann, was ich mir so ausgedacht habe, was ich erfahren habe. Und Buchhändler verkaufen das. Und selbst Amazon verkauft es in großer Zahl. Die Produzentin von Amorex braucht auch kein schlechtes Gewissen, muss auch gar nicht selbst tun. Ja, das machen Apotheken für sie. Die verkaufen das. Oder wir hier im Shop in Tamanga. Also du kannst ja sehr elegante Wege finden, wie Menschen gerne dir dafür etwas geben, was du machst. Wir versuchen Tamanga auch ganz erfolgreich so zu führen, dass für überschaubares Geld Menschen ja eine wunderbare Ernährung bekommen und ein wunderbares Heilungsbiotop, in dem sie einfach gesunden können. Dann bezahlen sie das auch. Und klar, ist es dann ein gut verdientes Geld, zu dem du gut stehen kannst. Mhm. Wenn du jetzt mit Aktien spekulierst oder so, du kannst immer sagen, ich wusste ja nicht, was die damit gemacht haben. Aber das nützt dir eben nichts. Zum Schluss, in der Endabrechnung, nützt dir nichts zu sagen, ich wusste nicht, was da passiert. Das kannst du heute schon ausprobieren. Geh einfach mal in die Schweiz, egal welches Auto du hast, fahr einfach 180 mal 10 Minuten, dann wirst du sofort erwischt. Und dann kannst du sagen, ja, aber ich komme aus der Steiermark, ich wusste nicht. Das interessiert den Schweizer Gendarm gar nicht. Du stellst ein Auto dahin, du kriegst eine Ehresumme drauf als Strafe und ein Freund kann dein Auto abholen, du kannst dann mit ein paar Bahn abreisen. Das ist ganz klar. So, also, genauso geht es am Ende des Lebens, da bin ich sicher. Also insofern verstehe ich schon, dass Leute wie Warren Buffett oder Soros, der gilt ja auch als Philanthrop, das finde ich schon die unglaublichste Fehlbezeichnung, oftmals bei Bill Gates auch. Aber wie auch immer, das ist deren Ding. Und die müssen mit dem Karma, was sie sich da aufladen, aufbauen, müssen die leben. Das muss ich Gott sei Dank nicht. Ne? Ich bin schon froh, wenn ich mich in die nicht reinfühlen muss. Aber andererseits finde ich es natürlich auch verständlich, ja, dass die versuchen, doch mit dem vielen Geld, wo immer sie es herbekommen haben, kann ich nicht beurteilen, will ich auch gar nicht, versuchen sie jetzt was Positives zu machen. Etwas, was Entwicklung in Gang bringt. Also zum Beispiel die ganze Umwelttechnologie oder so, da macht sich der Warren Buffett stark dafür. Okay, wir könnten das alle tun. Ja, wir könnten mit Hingabe die Dinge tun, die unsere Seele nähren. Mhm. Und dann wären die in der Regel nach meinen Erfahrungen auch gut. Wenn ich zum Beispiel auf die Suche nach meinen Begabungen gehe und jeder Mensch, ich habe noch nie einen anderen getroffen, hat ja Begabung. Meine Tochter Naomi, die hat eine Trisomie 21, ein Down-Syndrom, ist ein Mongi-Kind. Die hat jetzt intellektuell nicht viel zu bieten, muss man sagen. Aber die kann so viel Gefühl und Emotionen schenken. Jeder Mensch hat einfach Begabungen, Gaben in sich. Und wenn du die entdeckst, diese Begabungen, und diese Gaben gibst, macht dich das glücklich. Das macht Freude. Und dann wird es auch dazu kommen, dass du dafür was kriegst. Ja, dass, wenn du wirklich mehr gibst, als du nehmen willst, geben ist seliger als nehmen, sagt ja auch die Bibel, dann kommt schon so ein Rückfluss zustande. Und du kannst das Geldproblem auch schon immer dadurch lösen, dass du einfach weniger verbrauchst, als du kriegst. Also ich habe nie irgendein Geldproblem gehabt, obwohl ich gar kein Taschengeld oder sowas bekam. Und meine Eltern, mein Vater auch so drauf hat, dass er gesagt hat, du verdienst dir das selbst. Ich habe mir das auch in Nachkriegs-Berlin alles selbst verdient. Also ich habe da ein Stipendium vom Bayerischen Staat bekommen, ehrlich gesagt, so ein Hundhammer, sogar ein gutes Stipendium. Wobei, ehrlich gesagt, ich da auch eine Dankbarkeit für habe. Und dass ich auch was zurückgeben muss. Eine ärztliche Ausbildung, habe ich mal gehört, kostet fast 1 Million D-Mark damals. Also ich habe auch locker schon 1 Million Steuern bezahlt in Deutschland. Das ist auch in Ordnung, ehrlich gesagt. Ich habe das bekommen, da bin ich auch dankbar. War eine gute Ausbildung. Danke auch meinem Vater. Mein Vater hat neben der Strenge, die der drauf hatte, auch immer gesagt, für Bildung ist alles gut investiert. Also deswegen konnte ich auch in einem sehr noblen, so ein Elite-College in den USA ein Stück studieren, lernen. Das war wirklich gut. Ich habe, das musste ich ihm nur begründen, immer das Buch gekriegt, was ich wollte. Die Episode da aus der Anfangszeit war so, dass er nicht wollte, dass ich immer altkluger werde und nicht Bücher lese, die für mich noch zu hoch waren. Aber das war auch so ein Hicker, ich habe es mal irgendwo erwähnt. Ich habe dann einfach Telefonbuch gelesen, um ihm zu zeigen, was er mir antut, indem er mir nicht die Bücher gibt. Der hat ein Buchregal gehabt, da konnte er abschließen. Diese Glasschiebetüren konnte er abschließen. Mhm. Dann gab es so Dinge, dass er sagte, also ich konnte auch schon ein bisschen früher lesen. Dann Lederstrumpf, das weiß ich noch. Das nächstes Jahr lesen. Und dann habe ich wirklich an Silvester gesagt, jetzt rück den Lederstrumpf raus. Der hat so versprochen. Also er hatte eine Abteilung Bücher aus, weiß nicht, seiner Jugend. Aber ansonsten muss ich sagen, und da bin ich sehr, sehr dankbar beiden Eltern, Mutter war Sonderschullehrerin, er war ein Thyssenboss, Stahlwerke, aber trotzdem, die hatten so Grundmaximen, alles, was in Bildung investiert ist, ist gut investiert, das würde ich heute ganz genauso sagen. Ja. Und dafür bin ich auch beiden wirklich dankbar. Ich würde, gut, durch den zweiten Vater wurde ich dann zum Training animiert und so. Ich würde heute sagen, es ist viel wichtiger, dass du in deinen Geist, deine Seele investierst, als in den Körper. Aber im Sinne der Psychosomatik, an erster Stelle die Seele, dann Soma der Körper. Der Körper ist auch wichtig. Ja, also ich würde immer erst Krankheitsbilder Deutung machen, so Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol. Und dann Ernährungsumstellung, Fasten, die Säulen der Gesundheit nach Hippokrates.
Also du bist... das ist sehr, sehr faszinierend, dir zuzuhören. Meine nächste Frage ist, was ist Fülle eigentlich? Aber du beantwortest sie schon die ganze Zeit. Also das hat schon auch was mit Geld zu tun, aber das als Rückfluss eher. Das Entscheidende, was ich so höre, ist, dass du dir selber treu bist, dass du, dass die Seele glücklich ist, dass du das tust, was dich erfüllt, was du willst. Und dann kommt auch das Finanzielle dazu. Ich sehe immer geistige Freiheit und finanzielle Freiheit so ähnlich wie Geist und Körper. Ja, also das Finanzielle sehe ich immer...
Fragen stellst, kannst du, ich bin ja 69, gar nicht mehr erwarten, dass ich den Antwort noch beantworten kann, ehrlich gesagt. Ja. Als Christ würde ich da erstmal dazu sagen, ein erfülltes Leben. So hat Christus uns gesagt. Und erfülltes Leben meinte der jetzt nicht unbedingt Millionär werden, glaube ich, so wie ich das verstehe. Ja. Erfülltes Leben wäre aus meiner Sicht, dass du sozusagen beide Pole lebst, Yin und Yang. Ja. Also ich bin mal als Junge geboren worden, muss ich erstmal den Mann leben. Aber später, ab der Lebenshälfte, liegt ja lange hinter mir, muss ich mich um die Anima, mein Yin, kümmern.
Seele.
In meinem Leben habe. Ja. Nehmen wir die Elemente her. Natürlich die männlichen Elemente, Feuer, Begeisterung und Luft, Fantasie und Gedanken und so weiter. Ja. Aber ich muss dann auch schauen, dass ich die Gefühlswelt der Wasserwelt integriere in mein Leben. Ja. Und die Struktur und Stabilität des Erdelements. Und jetzt, wenn wir die 12 Lebensprinzipien nehmen, müsste ich auf allen 12 Lebensbühnen tanzen können. Im Hollywood-Therapiebuch haben wir das so beschrieben. Wir haben das eingeteilt nach diesen 12 Lebensbühnen und für jede Bühne die besten Filme, die wir so aus einem riesigen Repertoire, sind beide Filmfans, Margit und ich, herausgeschöpft haben. Und das ist das Geheimnis für ein erfülltes Leben. Wenn du auf jeder Lebensbühne von der destruktiven zur konstruktiven Seite kommst.
Was sind das für Bühnen? Kannst du... uns das nennen? 12 Lebensbühnen, kannst du ein paar Beispiele nennen, was diese Lebensbühnen...
Das erste wäre das Aggressionsprinzip. Das ist aber nicht nur Mord und Totschlag, Vergewaltigung, sondern es ist eben auch Entscheidungsfähigkeit, schwer aus der Scheide und dann los, ja. Mut, Courage, Konfrontationsbereitschaft, die heißen Eisen anpacken, das Leben in Angriff nehmen. So, das ist die erlöste Seite davon. Ja, das kannst du jetzt auf allen möglichen, kannst du auch eine weibliche nehmen, also das Mondprinzip, Luna, das ist das Urweibliche. Das sind natürlich les Lunes, sagen die Franzosen zu den Launen. Lunatics sind die Verrückten im Englischen. So, da kann einiges schiefgehen auf dieser Ebene, unerlöst. Aber es hat natürlich auch was ganz, ganz Wunderbares. Dieses Einfühlungsvermögen, das Mitgefühl und so weiter. Da gehört auch das Kind hin auf diese vierte Lebensbühne und das Weibliche. So, das kannst du jetzt 12 Mal so durchspielen. Und wenn du auf all diesen 12 Bühnen tanzen kannst, sozusagen, mit Freude und Ausgelassenheit, da kommen auch so Dinge dazu wie die 11. Bühne. Da geht es natürlich schon auch um Außergewöhnliches, um ekstatische Dinge und so weiter. Das, was bei uns schnell mal als aus der Reihe tanzen und verrückt spielen und so gilt. Der Humor und der Witz gehört dahin. Das ist ja auch ein Kurzschluss. So, also wenn du auf allen Bühnen ausgelassen tanzen kannst, würde ich das als ein erfülltes Leben bezeichnen. Daraufhin habe ich auch öfter schon mal nachgelesen im Neuen Testament, die 4 hast du ja schnell durchgelesen, auch wenn wir das Johannesevangelium nicht so leicht verstehen. Da kannst du schon merken, dass das in diese Richtung ginge. Und jetzt nicht darum, möglichst viel Geld anzuhäufen und damit Macht auszuüben und andere Seelen zu unterdrücken. Das ist etwas, was Karma aufrührt sozusagen. Karma schafft, es muss dann wieder abarbeiten. Im Osten sagen die das ja so einfach. Ja, also du musst Weltboga üben, Welt essen. Alles, was du gesät hast, musst du irgendwann ernten. Karma, die Karma-Früchte musst du, die auf dich zureifen, musst du einfach verzehren, verarbeiten. Also in dem Sinne würde ich schauen, möglichst nicht viel negatives Karma aufzubauen, sondern negatives Karma abzubauen. Geld zu benutzen für Wachstum und für Entwicklung. Und das ist das, was wir hier machen. Ja, also wir haben ganze Menge verdient, gar keine Frage, nicht diese irren Millionensummen, die da immer reinprojiziert werden, aber doch sehr gut. Also wir haben jetzt auch hier zumachen müssen natürlich, das hat ja viel, viel Geld gekostet, aber wir werden das überstehen.
Ja, klar.
Eine zweite Welle. Viele haben die erste nicht überstanden. Ja, also.
Ohne Zweifel wirst du das überstehen. Mit deiner Lebenseinstellung garantiert. Und das ist auch meine Frage, wie man hängt ja nicht nur am Geld, sondern auch am Mentalen. Was ist denn, reicht es aus, wenn jemand finanziell frei ist? Oder man braucht ja auch eine mentale Freiheit. Deine Meinung ist eigentlich schon ziemlich eindeutig.
Das kannst du auf allen Ebenen machen. Das hängt gar nicht von der Masse des Geldes ab, sondern von der Qualität. Alles hat Qualität und Quantität. Ja, also Zeit zum Beispiel, da wissen wir das doch. Es geht doch um viele Tage. Es geht doch um Tage mit besonderer Qualität. Um die geht es. Also Sternstunden, wie Stefan Zweig das so schön geschrieben hat. In einer Sternstunde hat der österreichische Volksschullehrer das Weihnachtslied der Welt komponiert.
Ja.
Stille Nacht, heilige Nacht. Vorher nicht viel Großes, danach nicht. In einer Sternstunde hat der Franzose die Marseillaise komponiert. Marchand, Marchand, au Bataillon. Also da merkst du richtig, wie die marschieren. So, das sind Sternstunden von besonderer Qualität. Und beim Geld ist genauso. In diesen guten 40 Arztjahren schaue ich mir das ja doch auch an. Es ist ein Riesenunterschied, ob du dein Geld selbst verdienst, mit einer Arbeit, die deine Seele nährt, dir Freude macht.
Ja.
Die zu Entwicklung und Wachstum führt, bei dir, deinen Nächsten, deinen Liebsten und anderen, oder ob das ererbtes Geld ist. Oder gar Blutgeld. Von der Börse kommt oft Blutgeld, ehrlich gesagt, auch wenn du es gar nicht so weißt. Weil dann irgendwelche Kinder unter entsetzlichen Bedingungen Kakaobohnen ernten müssen. Oder unter entsetzlichen Bedingungen irgendwelche Sportklamotten nähen müssen, wo man von Sklaverei sprechen müsste. Also Schwarzgeld, Blutgeld, Weißgeld, deswegen auch Erbschaftsgeld. Es gibt so viele Ausdrücke, die das schon sagen. Der Lohn, lohnt sich das? Wäre die Frage. Das Honorar, hat es was mit Ehre zu tun? Honor, Honoris heißt Ehre. Ja, also das Gehalt, hält dich das? Ist es gehaltvoll für das, was du tust? Ist es im Ausgleich? So, wir könnten also die Qualität des Geldes damit reinnehmen. Mhm. Und dann könnten wir damit viel besser nachspüren. Mhm. Hat mein Geld eine Qualität oder benutze ich das als Erbe, um irgendwelchen kommenden Generationen das Leben festzulegen und damit zu versauen, grob gesagt. Mhm. Aber es ist schwierig. Also ich habe mir das hier auch schon überlegt. Eine Stiftung möchte ich gar nicht machen, wenn ich sehe, was immer aus Stiftungen wird. Mhm. Wenn irgendwelche Leute, die den ursprünglichen Stiftern das Wasser meist nicht reichen können, anfangen, sich damit zu beschäftigen. Ich habe mal mit Grausen gehört, was die Chefs dieser Hilfsorganisation alle verdienen. Da ist ein einziger dabei, der von Ärzte ohne Grenzen, die habe ich auch schon gern unterstützt, mhm. der unter 10.000 Euro verdient im Monat. Die anderen, was ist denn da Caritas? Ich meine, was heißt denn das? Das ist doch irgendwie, hat das auch was mit Nächstenliebe zu tun. Ja. Warum muss so jemand unendlich viel verdienen? Ist die Frage. Ja. Also wenn es wirklich um Caritas geht, mhm. Nächstenliebe. Naja, also diesbezüglich, welche Qualität hat das? Was für ein Gefühl hat jemand, wenn er aus einer Hilfsorganisation solche Beträge rausholt? Für sich. Ich glaube, nicht ein besonders gutes Gefühl. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich kann das aber umgekehrt sagen, für eine Organisation wie Green Ethiopia, da musst du alles selbst zahlen, wenn du dafür was machst. Da zahle ich meine Reise nach Thun, wenn ich da einen Vortrag mache. Und an dem Abend alle Einnahmen, da pflanzen wir 17.000 Bäume in Äthiopien. Und das machen die Äthiopier selbst. Und die schauen auch drauf, dass die wachsen. Es gibt schon ein paar private Organisationen, die da anders funktionieren. Aber ansonsten muss man sagen, es ist gar nicht so einfach, Geld dann so zu nutzen, dass es wirklich zu Entwicklung und Wachstum führt. In einem positiven Sinne oder gar spirituellen Sinne. Das geht wahrscheinlich gar nicht so einfach. Da muss einfach jeder sozusagen sein Engagement, Neudeutsch reinbringen.
Also du sprichst mir völlig aus der Seele und viele, viele Kongressteilnehmer, die hören dir sicherlich mit großer Begeisterung zu, weil die Leute, die sich diesen Kongress ansehen, die wollen ein sinnvolles Leben haben, aber die wollen auch wohlhabend sein. Die wollen Sinn und Wohlhaben zusammenbringen. Und das erklärst du uns ja auch sehr, sehr gut. Ich möchte jetzt noch eine letzte Frage stellen. Es gibt viele Menschen, die eben Geldprobleme haben, auch körperliche Probleme. Und woher kommt das, dass die Menschen oft aus ihrem pekuniären Teufelskreis nicht rauskommen? Warum haben sie Geldprobleme? Hast du da eine Erklärung dafür?
Das hängt immer am Bewusstsein letztlich. Mhm. Man muss immer auf äußere Umstände projizieren. Schlechtes, verkehrtes Elternhaus oder schlechte Situation. Natürlich ist es nicht so einfach, in Bangladesch im Slum geboren zu werden, dann reich zu werden, als wenn du jetzt in einer gut situierten bürgerlichen Familie, so eine Mischung aus Hamburg und Berlin, wie da ist es einfacher, ja. Also ich meine, zu studieren war ja bei uns überhaupt kein Thema. Da wurdest du gar nicht gefragt, ob, sondern nur was. Und was, du willst gar nicht im Ausland studieren und irgendwie, wurde einem sehr leicht gemacht. Mein Bruder, der ist schnell ausgestiegen aus dem Ganzen. Mhm. Der hat alles später selbst lernen müssen. Der hat viel mehr leisten müssen diesbezüglich. Also die Ausgangspositionen sind schon verschieden, aber das hat auch damit zu tun, dass wir verschieden sind. Wir haben einfach ganz verschiedene Aufgaben. Mhm. Und das ist auch etwas, das sollten wir uns gar nicht wehren dagegen, für mein Gefühl. Mhm. Wir sind verschieden und wir bestimmen das auch selbst. Also ich habe einfach in dieser ganzen Hippie-Zeit und auch danach, in der 68er-Zeit, freiwillig ganz genauso gelebt wie die anderen. Also ich hätte mir schon zu Hause Geld holen können, ganz sicher hätte ich es auch gekriegt. Aber ich habe es gar nie gemacht. Ja, also das war auch ein schönes Leben, wo ich sozusagen alles, was ich hatte, im Rucksack unterbringen konnte. Und da hatte ich noch einen Koffer mit Büchern. Im Wesentlichen war da Hermann Hesse drin und Rilke und solche Bücher. Auch nicht gerade Lebenshilfe. Oder doch, für mich war das schon Lebenshilfe. Und den konnte ich immer bei irgendeiner oder der letzten Freundin einstellen. Das war halt in Hippie-Zeiten so. Und ansonsten war ich komplett frei. Du konntest mir gar nichts stehlen. Mein Umzug war überhaupt ganz, ganz einfach. Du hast eine Viertelstunde eingeräumt, aufgeräumt und eingeräumt und warst umgezogen. So, das hat ja auch was Wunderbares gehabt. Was haben wir Autostopp gemacht und in Ruhe, meditative Haltung. Ich habe 20 Jahre später nochmal, weil das Auto kaputt war, Autostopp machen müssen und hat dann geregnet. Und ich habe richtig Wut entwickelt auf die Leute, die allein im Auto an mir vorbeigefahren sind. Das ist mir als gar nie passiert. So, wenn du dann Scheckkarten hast, können dir erst Scheckkarten wieder geklaut werden. Und dann ist es natürlich auch so, dass dann viele Dinge dich gar nicht so freuen. Du lernst ja wenn du jetzt mit deiner Liebsten in Fünf-Sterne-Hotels absteigst, ein Land nicht kennen, ehrlich gesagt. Weil die begegnen die alle im Livret in Indien. Ich habe es so deutlich erlebt. Ich bin mal, nachdem ich schon viel in Indien war und auch phasenweise Monate bin, und in Ashrams, bin ich da mal mit Detlef, der wollte in 2 oder 3 Wochen auch Indien kennenlernen. Er war noch nie. Und meine Vorschläge haben ihm gar nicht gepasst. Und dann hat er so eine super teure Reise, Air Tours oder Kuoni oder irgend sowas war das. Nur in Luxushotels, immer im besten Hotel, nur mit besten Flugzeugen, kleine Flugzeuge, Taxis, alles super. Wir haben Indien in 3 Wochen überhaupt nicht kennengelernt. Wir sind von einer Sehenswürdigkeit zum anderen Kloster gehetzt und haben ein Theater mit dem Essen gemacht, weil man ja nicht krank werden wollte. Zum Schluss hatten fast alle Schiss, Durchfall. In kleinen Flugzeugen, die keine Toilette hatten, das war für einen Arzt interessant.
Also, sehr, sehr spannend.
Derjenige, der dort die Mangos am Straßenrand gegessen hat, für den, die sich unglaublich gesorgt haben, ich hatte keinen Durchfall, weil ich, oder meine Darmflora, Mikrobiom heute hat das schon gekannt. Und ich war auch Fasten und so abgehärtet. Also, toll. Du kannst natürlich so ein Mangelbewusstsein immer haben. Ja. Und du kannst auch so ein Überflussbewusstsein immer haben. Ja. Weil es gibt natürlich so viele Plätze auf der Welt, wo Menschen, die uns jetzt zuhören, immer wunderbar leben könnten. Also, um damals in Goa zum Beispiel zu leben, in Indien, da brauchst du kaum Geld. Das war das Geheimnis der Goa-Community. Das ging wirklich einfach. In den Philippinen, jetzt vielleicht nicht gerade auf der Hauptinsel Luzon, aber auf anderen Inseln, Visayas oder so, da konntest du dich wunderbar, da wächst dir das Zeug ja in den Mund hinein, wunderbar sein und leben, ohne dass du dich durchschnorst bei den Menschen dort. Also wir könnten, letztens jemand gesagt, also er braucht wirklich Vorschuss und Geld, um sein Buch zu schreiben. Und so wird es nie was. Mir hat auch kein Mensch irgendwas für meine ersten Tiergeschichten, Kinderbücher, was ich da geschrieben habe, gegeben. Wenn du von Anfang an forderst, kann ich dir sicher sagen, wird das nichts. Und du kannst dir das auf allen Ebenen anschauen. Ja? Geben ist seliger als nehmen. Und Mark Zuckerberg macht nichts anderes. Der hat uns mit Facebook ewig, also nicht ewig, aber sehr lange beschenkt. Und hat gratis Werbung ermöglicht. Und heute kassiert er so viel ab, dass wir es gar nicht mehr machen wollen, weil es einfach nichts mehr bringt, weil der so teuer geworden ist. Also der hat viel gegeben und jetzt ist er Multimilliardär. Jeff Bezos, wie lange hat der rote Zahlen mit Amazon geschrieben? Die Buchhändler haben gesagt, es wird nie was mit dem. Na, ich habe den relativ früh gesagt, es wird was mit dem. Und ihr werdet verschwinden, wenn ihr so weitermacht. So kleinkariert wird das nichts. So, und wenn du heute schaust, wo kommen diese Ideen her? Uber, Airbnb, ja, das kommt alles von Burning Man, diesem Treffen da in der Wüste. Und deren Taktik ist immer dieselbe. Im Internet überall. Erst kriegst du geschenkt, Masterclass gratis und. Und ja, wirklich, du kriegst viel Wissen geschenkt. Und dann nachher kannst du dir noch mehr Wissen auch kaufen, was auch völlig in Ordnung ist. Und bei manchen Organisationen kriegst du dann auch wirklich was. Und erst hast du wirklich gegeben. Ich meine, das ist auch die Taktik da, wenn du jetzt, haben wir vorher besprochen, ne? Also ich kann euch meinen Wegweiser schenken, das ist ein E-Book, ja. ein paar Kapitel aus der Hollywood-Therapie, da ja, das, das ist möglich. Ja. Und eine Meditation oder sowas, aber das ist natürlich letztlich alles diese Idee, geben ist seliger als nehmen. Das ist ja nicht komplett selbstlos in dieser Szene, wenn wir ehrlich sind. Ja, du schenkst viel und du gibst viel, aber die Erfahrung, am Anfang ist es neu, aber nachher, die Erfahrung ist doch, dann kommt auch viel zurück.
Wenn man Menschen wirklich helfen kann mit dem, was man gibt, wo man dann auch Geld zurückbekommt, das ist natürlich das Höchste der Gefühle, sinnerfülltes Arbeiten und Geld verdienen.
Das ist und einfach natürlich, weil im Endeffekt, das macht ja dir auch am meisten Freude. Schau dir auch die Situation bei dir persönlich an. Wenn du beschließt, wir schenken uns unter Erwachsenen nichts mehr zu Weihnachten, haben wir vor Jahrzehnten beschlossen. Dann schenkt dir trotzdem jemand etwas und du hast nichts, ist doch kein gutes Gefühl. Dann kriegst du etwas und kannst nichts geben. Also im Endeffekt ist das, wenn du jemandem etwas geben kannst, was der wirklich braucht, von der Seele her braucht und den weiterbringt, ist für dich die viel größere Freude, als wenn du immer nur so haben da bist. Das macht ja dir selbst, Gier macht doch selbst auch keinen Spaß. Ja, gierige Menschen erlebt man je nach Resonanz auch mal, so, denen geht es nicht gut. Ja, also Habsucht ist schon eine der dümmsten Süchte überhaupt. Ja, die wird heute gar nicht als Krankheit geführt. Das ist aber die gefährlichste Sucht. Die Eifersucht ruiniert uns unsere Beziehungen. In der Länge ruiniert die Eifersucht die Beziehungen. Weil die eine Seele besitzen, einen Körper von jemandem besitzen.
Wollen, ja.
Schwierig.
Ja.
Die Habsucht ruiniert unsere Welt. Mhm. Ja, das ist doch immer, wenn du schaust, wenn in der Medizin Dinge so schief laufen, dahinter ist Gier und Habsucht. Und Hildegard von Bingen hat es als Letzte so schön und deutlich gesagt, es gibt 35 Süchte oder Laster, so hat sie die Krankheitsbilder genannt. Und die beiden schlimmsten sind die Habsucht und die Eifersucht. Ganz genau. Und die werden heute in der Medizin gar nicht mehr ernst genommen. Du gehst nicht mit deiner Habsucht.
Besitzen wollen, also besitzen wollen und nicht abgeben wollen, das Ganze nicht fließen lassen wollen, kein Vertrauen haben können, das steckt ja da alles dahinter.
Genau, sagt der Buddha so schön, anhaften. Mhm. Ja, und die Lösung ist loslassen, fließen lassen, in Flow kommen.
Toll.
Genau. Da belegt uns der Mihai, Csikszentmihalyi, das ist ja der berühmteste Glücksforscher heute so, offenbar in Ungarn, jetzt aber in Chicago, der sagt es ja so schön, im Flow sind wir glücklich. Ja, aber Flow ist aufsteigen, absteigen, aufsteigen, absteigen oder geben und nehmen, ist die Polarität. Und wenn wir uns der hingeben, der Tatsache, dass Panterei alles fließt, alles Wandel ist, hat Heraklit schon gesagt vor Jahrtausenden, Steiner hat es gesagt, alles Leben ist Rhythmus, alles Leben ist Tanz, hat Richard Alpert, der spätere Ram Dass, gesagt. Alles Leben ist Schwingung, sagt die moderne Physik. Ja, also wenn wir uns freiwillig in diesen Fluss geben, fühlen wir uns glücklich. Der Fluss hat einfach mit Geben und Nehmen zu tun. Und wenn du festhältst, anhaftest, dann wird es nichts. Da hat der Buddha in vielen Sutren viel Wundervolles dazu gesagt.
Das hast du jetzt ganz, ganz großartig gesagt. Das könnte man schon fast als Schlussworte nehmen. Aber ich wollte jetzt fragen, könntest du unseren Kongressteilnehmern irgendwie helfen, dass sie in diese Freiheit kommen, in diesen Fluss, dass sie sich entkrampfen und loslassen können? Könntest du uns da irgendwie mit einer kurzen Übung helfen als Meditationsleiter oder Arzt? Oder? Ja. Würde das jetzt zu weit führen?
Wir können das ja ganz kurz machen. Mach einen Moment die Augen zu.
Ja.
Und spür mal, was du wirklich, wirklich brauchst. Nicht, was du dir einbildest oder was du wirklich, wirklich brauchst. Du wirst draufkommen, das ist ganz, ganz wenig. Und das hast du alles. Und wahrscheinlich lebst du in einem Sozialstaat wie Deutschland, Österreich, auch die Schweiz eigentlich immer noch. Da kannst du gar nicht verhungern. Da kannst du auch kaum erfrieren. Du kannst in die Gletscherspalte fallen. Springt dir gleich die Bergwacht hinterher und wärmt dich wieder auf. Also du kannst gar nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Das könnte ja schon zu ziemlicher Entspannung führen. Im Endeffekt könnten wir uns doch so beruhigen. Passt doch gut in die Zeit. Also ich habe die Corona-Situation zum Anlass genommen, zu beruhigen von Anfang an. Und es zeigt sich jetzt, das ganze Theater, völlig übertrieben, ehrlich gesagt, für die allermeisten Menschen. Wir haben ein Jahr mit weniger Grippe- oder Corona-Toten, als wir es davor hatten, vielleicht auch danach haben werden, eine Untersterblichkeit. Die Aufregung war umsonst. Die Sorgen sind doch meistens umsonst, sagt Mark Twain so schön. Das ist auch so ein für mich wichtiger Satz. Er sagt, es gibt unendlich viele Sorgen, aber die meisten treten nie ein.
Sehr schön gesagt. Du Rüdiger, ich frage alle Speaker zum Schluss nochmal, könntest du aus deiner Sicht alles, was du so wunderbar uns erläutert hast, nochmal ganz kurz auf den Nenner bringen zum Thema Spiritualität und Geldbewusstsein? Das Wort Bewusstsein kam ja jetzt auch nochmal sehr, sehr wichtig raus. Und uns in ein paar ganz kurzen, wenigen Sätzen nochmal konzentriert zusammengefasst, deine Haltung zu Spiritualität und Geldbewusstsein noch mal ganz kurz benennen.
Also ob du dich arm oder reich fühlst, ist einfach ein Bewusstseinsthema, nicht ein Geldthema. Und mach dir klar, es gibt kein herrenloses Geld. Wenn du also Geld willst, musst du es immer jemandem wegnehmen. Den Mut und die Kraft musst du haben und aufbringen. Und ich rate dir, mach es auf eine Art, dass dir die anderen das gern geben. Insofern, als du denen wirklich was dafür gegeben hast, dass sie gern bezahlen. Eben dieses Geben ist seliger als Nehmen. Mach dir bewusst, dass Geld Qualität hat. Es ist ganz schwierig, mit erspekuliertem Geld, erschwindeltem Geld, erpresstem Geld glücklich zu werden. Ich habe noch nie einen einzigen Fall erlebt. Also schau, dass dein Geld eine gute Qualität hat. Dann kannst du es nämlich auch genießen. Und das kannst du auf alle Sachen übertragen. Es geht im Wesentlichen um die Qualität, nicht um die Quantität. Ja, du brauchst auch nicht viele Partner. Du brauchst eine Partnerin, einen Partner, mit dem du wirklich verbunden bist. Das gilt bei so vielen Dingen. Es gilt natürlich auch beim Geld. Und Geld ist nichts Schlechtes, sondern es hängt davon ab, was du damit machst. Ja, also Geld verdirbt auch nicht den Charakter. Es kann höchstens einen schlechten Charakter offenbaren.
Ja.
Also hab keine Angst vor Geld. Mhm. Verdiene es auf eine Weise, dass du zu seiner Qualität stehen kannst. Wünsche ich dir viel Glück.
Vielen, vielen lieben Dank. So intensiv, so konzentriert, so viel Weisheit, so durchdringend. Ich bin ganz gerührt. Ich denke, dass viele Kongressteilnehmer auch gerührt sind und sehr tief berührt von dem, was du sagst, tief getroffen. Und wenn ihr, liebe Kongressteilnehmer, mit Rüdiger nicht direkt Kontakt aufnehmen wollt, aber wenn ihr euch für seine Arbeit interessiert, schaut auf seine Webseite. Ihr könnt seine Bücher lesen und auch an seinen Seminaren teilnehmen. Rüdiger, möchtest du noch etwas dazu sagen?
Ja, ich muss sagen, ich bin 69, ich mache keine Praxis mehr. Und insofern kann ich nicht Beratung machen. Ich mache das auch nicht übers Netz oder so. Aber ich gebe noch meine Seminare, solange mir das so viel Freude macht hier in Damanga. Und in Büchern können wir uns genauso begegnen, aber vielleicht noch direkter auch jetzt über Webinare und YouTube. Ich bin da mehr zu Telegram umgesiedelt, seit ich da zensiert worden bin bei YouTube. Sowas mag ich ja nicht so gern. Und da findest du das. Momentan ist auch noch mehr bei Facebook, aber geht dann hoffentlich zu Telegram auch mehr. Und da gibt es viele Möglichkeiten, sich zu begegnen. In diesem Sinne nochmal, ja, also gern vielleicht auch über diese Dinge, die wir euch dann auch anbieten, vielleicht mal eine geführte Meditation machen, weil es geht ja schon tiefer als das Intellektuelle, was wir jetzt ausgetauscht haben. Sich mal noch mehr einzulassen auf diese Seelenbilderebene wäre eine schöne Möglichkeit. Das Gleiche wäre, wenn du dich von der Hollywood-Therapie, wenn wir auch ein paar Kapitel euch geben, da kannst du dich auf die Bilderebene der Filme einlassen, weil du das als abendliches Ritual machst, hast wie so ein Feierabend, den du feiern kannst bei einem seeleerhebenden Film. Danach wirst du viel besser in die Traumbilder rübergleiten. Also,
ja.
Spielfilmtherapie, Hollywoodtherapie hieß
das. Wunderbar.
Das Wegweiser, das ist ein kleines Ding mit vielen Bildern und die Erklärung, warum so viele Bücher zu den verschiedenen Themen.
Sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank, dass du uns das zur Verfügung stellst. Also, liebe Kongressteilnehmer, wenn ihr das goldene Paket kauft, dann werdet ihr diesen Auszug aus dem Buch von Rüdiger dort vorfinden. Und wenn ihr euch für Rüdigers Arbeit interessiert, unten sind die Links. Klickt euch durch und ich wünsche euch alles, alles Gute. Rüdiger, vielen herzlichen Dank. War ganz großartig. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und ich habe sehr viel von dir heute gelernt.
Dankeschön, bitte. Gern. Ich wünsche euch einen schönen Kongress. Viel Erfolg. Erfülltes Leben.